Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Wladimir Putin hat eine weitere Amtszeit als russischer Präsident angetreten. Der 65-Jährige legte im Kremlpalast den Eid ab. An dem Festakt nahmen mehrere tausend Gäste teil, unter ihnen Altbundeskanzler Schröder. Putin kann nun das größte Land der Welt bis 2024 weiter regieren. Er hatte bei der Präsidentenwahl im März fast 77% der Stimmen erhalten.
Der deutsche Mercedes hat ausgedient. Russlands alter und neuer Präsident kommt zur Amtseinführung in einer russischen Limousine. Ein Zeichen? Zum vierten Mal legt Wladimir Putin diesen Amtseid ab, für weitere 6 Jahre. Er verspricht, innenpolitische Probleme anzugehen. Wir müssen Unternehmern und Forschern mehr Freiheiten geben, den kreativen und aktiven Leuten, denen, die die Welt neu erfinden wollen. So können wir unsere Strategie fortsetzen, eine stabile Entwicklung in Russland zu erreichen. Die Amtseinführung, perfekt choreografiert im ehemaligen Krönungssaal der Zaren. In der ersten Reihe Altkanzler Gerhard Schröder. Er gratuliert Putin noch vor Ministerpräsident Medvedev. Der soll weiter Ministerpräsident bleiben. Um Außenpolitik ging es in Putins Antrittsrede wenig. Experten vermuten, dass er vorerst nicht mehr so aggressiv vorgehen könnte. Aber er wird versuchen, das legal zu machen, was bereits passiert ist. Das heißt, dass der Westen sich zum Beispiel daran gewöhnen soll, dass die Krim zu Russland gehört.
Per Dekret hat Putin die russische Regierung gleich mit ambitionierten Aufgaben betraut. Unter anderem solle die russische Volkswirtschaft die 5. der Welt werden. Derzeit ist es nur die 12. Wie dieses Ziel erreicht werden soll, ist für viele Beobachter noch ein großes Rätsel.
Seit der Ukraine-Krise sind die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland angespannt. Nach der Annexion der Krim verhängte die EU Sanktionen. Russland reagierte ebenfalls mit Strafmaßnahmen. Und auch beim Krieg in Syrien vertreten Berlin und Moskau unterschiedliche Positionen. Doch so schwierig die Beziehungen auch sind, der russische Präsident bleibt ein einflussreicher Akteur auf dem internationalen Parkett.
Eine vertiefte Zusammenarbeit vereinbaren Außenminister Maas und sein französischer Kollege Le Drian. Syrien, die Ukraine und der Iran beschäftigen die beiden. Und bei jedem dieser Themen fehlt eigentlich ein Gesprächspartner, Russlands Präsident.
Wir wissen, dass bei den meisten Themen, über die wir heute hier reden, Russland ein Teil der Lösung sein muss, etwa für Syrien, aber auch, wenn es um die Ukraine geht. Und deshalb suchen wir den Dialog, aber wir erwarten auch konstruktive Beiträge zur Lösung der Probleme.
Russlands Präsident gibt der Weltpolitik oft die Richtung vor, robust und meist militärisch im Äußeren und mit zunehmendem Druck auf Opposition und Meinungsfreiheit im Inneren. Russland und den Westen verbindet eine zunehmend angespannte Beziehung. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion fordert einen Kurswechsel.
Wladimir Putin sollte seine neue Amtszeit dafür nutzen, vielleicht auch das Verhältnis zum Westen auf neue Beine zu stellen. Und er hat die Chance dazu, denn die Konflikte, die unsere Beziehung belasten, sind in seiner Hand.
Russland kämpft an der Seite von Syriens Machthaber und gilt als entscheidend für eine politische Lösung in dem Bürgerkriegsland. Kritik an Putin kommt auch von den Linken. Putin sei schwierig, aber wichtig.
Ich halte nichts von undemokratischen Maßnahmen von Putin. Ich glaube auch, dass er ein starker Vertreter einer Oligarchenregierung ist. Aber in der Außenpolitik müssen wir gut partnerschaftliche Beziehungen aufbauen.
Wegen der Annexion der Krim und dem Konflikt in der Ostukraine hat die EU Sanktionen gegen Russland beschlossen. Einreiseverbote, das Einfrieren von Guthaben, ein Handelsverbot für Waffen, Beschränkungen beim Zugang zum europäischen Kapitalmarkt. Die Grünen wollen zusätzlich den Verzicht auf eine neue deutsch-russische Gaspipeline.
Man muss eine klare Haltung haben und das bedeutet, rund um die Uhr die Gesprächskanäle offen haben, im Dialog zu sein, aber auch deutlich zu machen, dass für uns Demokratie, Rechtsstaatlichkeit die zentrale Messlatte für gemeinsame, auch außenpolitische Handlungen sind.
Wladimir Putin ist erneut Präsident. Er bleibt ein bedeutender und unbequemer Partner für die deutsche Politik.
Was sind die größten Herausforderungen für Putins vierte Amtszeit? Eine Analyse dazu finden Sie auf tagesschau.de. In Italien sind die Verhandlungen über eine Regierungsbildung gescheitert. Präsident Mattarella sprach sich dafür aus, bis zum Jahresende eine neutrale Regierung einzusetzen. Das erklärte er nach Beratungen mit den Vorsitzenden der Parteien, die ergebnislos geblieben waren. Mattarella rief dazu auf, die Übergangslösung zu unterstützen. Die Fünf-Sterne-Bewegung lehnte den Vorschlag jedoch ab. Sie hatte bei der Parlamentswahl vor 2 Monaten die meisten Stimmen geholt. Vor einer Fraktionsklausur der Koalition hat CSU-Landesgruppenchef Dobrindt mit Äußerungen über eine so wörtlich aggressive Anti-Abschiebeindustrie für Kritik gesorgt. Dobrindt hatte gesagt, wer mit Klagen versuche, die Abschiebung von Kriminellen zu verhindern, arbeite nicht für das Recht auf Asyl. CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer distanzierte sich und SPD-Politiker griffen Dobrindt scharf an. Die Fraktionschefs von Union und SPD bemühten sich heute bei ihrem Treffen auf der Zugspitze, die Wogen zu glätten.
So hat Alexander Dobrindt sich das wohl vorgestellt. Weiß-blauer Himmel und das Land liegt ihm zu Füßen. Nicht ihm allein, natürlich die Fraktionsspitzen von CDU und SPD sind auch da. Das Aufregerthema aber hat Dobrindt für die Klausur in seiner Heimat gesetzt. Mit der Wortschöpfung Anti-Abschiebeindustrie. Verbände, Juristen, Opposition und auch CDU und SPD sind empört. Für Dobrindt ist es also so gut gelaufen, dass er gar nichts mehr dazu sagen muss und die anderen geben sich entspannt.
Wir haben klare Verabredungen im Koalitionsvertrag auch dazu. Und das heißt, dass jetzt der Herr Seehofer in die Arbeit kommen muss.
Das kommt der schon, da können Sie sich drauf verlassen.
Das ist der schon, das sieht man ja.
Und da wird es keinen Streit hier auf dieser Klausur drüber geben.
Ohnehin wollen sich die da oben mit den Sorgen der einfachen Leute beschäftigen. Viele der Probleme sind von hier mit bloßem Auge allerdings kaum zu erkennen. München sieht man zum Beispiel nicht, aber dort, wie in vielen anderen Städten, ist Wohnraum kaum noch bezahlbar. Dazu hat die Runde ein Paket geschnürt.
Zu diesem Wohnungsbau und Mietpaket gehört der Start des Baukindergeldes. 12.000 Euro pro Kind.
Außerdem soll die Mietpreisbremse effektiver werden. Und dann geht's ums Klima hier, wo man dem Gletscher beim Schmelzen zugucken kann. Am Abend soll das Arbeitsklima verbessert werden.
Konkrete Beschlüsse sind nur wenige von der Klausur zu erwarten. Wohl aber ein Plan, welche Vorhaben die Koalition noch in diesem Jahr anpacken möchte. Die demonstrative Gelassenheit bei der Diskussion um Abschiebungen zeigt, dass sich die Koalitionspartner an gegenseitige Störfeuer ein Stück weit gewöhnt haben.
Um die Abschiebung eines terrorverdächtigen Tunesiers ging es heute vor dem Bundesverfassungsgericht. Nach dem Beschluss dürfen sogenannte Gefährder auch dann in ihr Heimatland abgeschoben werden, wenn ihnen dort die Verhängung der Todesstrafe drohe. Ein solches Vorgehen sei dann rechtmäßig, wenn die Vollstreckung der Todesstrafe ausgeschlossen sei. In Tunesien wird sie seit 1991 nicht mehr vollstreckt. Die Richter nahmen die Beschwerde des Mannes nicht an. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte erklärte, er stelle sich einer Ausweisung nicht entgegen. Ein weiterer Konflikt in der Flüchtlingspolitik bahnt sich auf Länderebene an. Die Chefs der Unionsfraktionen von Bund und Ländern pochen, einem Zeitungsbericht zufolge, auf einen Wertekundeunterricht für Flüchtlingskinder. Für eine erfolgreiche Integration sei es über den Spracherwerb hinaus nötig, die Grundregeln des deutschen Rechtsstaates zu vermitteln. Ablehnend äußerten sich Bildungspolitiker der SPD sowie die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Bund, Länder und Kommunen können möglicherweise mit deutlich höheren Steuereinnahmen rechnen als bislang angenommen. Nach einem Bericht des Handelsblatts kalkuliert der Arbeitskreis Steuerschätzungen bis 2022 mit Mehreinnahmen von insgesamt 60 Milliarden Euro im Vergleich zur letzten Schätzung vom vergangenen November. Vertreter von Politikbehörden und Wirtschaftsinstituten treffen sich von heute an für 3 Tage in Mainz, um die endgültigen Zahlen zu berechnen.
In einem Industriedenkmal rechnen die Steuerschätzer aus, mit welchen Mehreinnahmen Bund, Länder und Gemeinden in den nächsten Jahren planen können. Mit dem Geldsegen könnte man die Industrie entlasten oder die Steuerzahler. Oder aber in Bildung, Verteidigung oder Sicherheit investieren oder in alles ein bisschen. Fest steht nur, es wird mehr, denn Wirtschaft und Arbeitsmarkt blühen.
Das begünstigt die gesamtwirtschaftlichen Bemessungsgrundlagen für das Steueraufkommen. Das heißt also Lohneinkommen, Gewinneinkommen steigen und damit sozusagen auch die Steuerarten, deren Entwicklung damit im Zusammenhang steht.
Lange bevor die Steuerschätzer am Mittwoch ihre Zahl vorlegen wollen, wird bereits spekuliert. 60 Milliarden Euro Steuermehreinnahmen in den nächsten 4 Jahren, heißt es in Finanzkreisen.
60 Milliarden mehr werden wir natürlich haben, wenn nichts schief geht. Aber es gibt so ein paar dunkle Wolken am politischen Himmel, am wirtschaftlichen Himmel. Der Handelskrieg mit den USA, die steigenden Spannungen mit vielen Ländern, die dazu führen können, dass das eben am Ende nur Schätzungen waren.
Auch deshalb könnte die Große Koalition bei Steuersenkungen für die Bürger auf die Bremse treten.
Wir haben eine Koalitionsregierung im Bund. Da gibt es viele Ansprüche, die erfüllt werden wollen und die kosten alle Geld. Ich vermute deswegen, dass die Bürger zumindest bei der Steuer keine Erleichterung bekommen über das hinaus, was jetzt schon versprochen ist.
Davor hat die Opposition bereits gewarnt und fordert, die Bürger an Mehreinnahmen, egal wie hoch, zu beteiligen.
In der Diskussion über die Einstellungspraxis bei der Deutschen Post macht die Regierung Druck auf Unternehmen mit Bundesbeteiligung. Finanzminister Scholz sagte, er wolle den Einfluss des Bundes in den Aufsichtsräten nutzen, um Befristungen zurückzudrängen. Außerdem soll geprüft werden, ob es bei den rund 100 weiteren Firmen mit Bundesbeteiligung ähnliche Einstellungshürden gibt. Gestern war bekannt geworden, dass die Post Entfristungen unter anderem von den Krankheitstagen eines Mitarbeiters abhängig macht. Bei der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein ist die CDU von Ministerpräsident Günther trotz Verlusten stärkste Kraft geworden. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis erzielten die Christdemokraten 35,1% und die Sozialdemokraten 23,3%. Die Grünen erreichten 16,5, die FDP 6,7% der Stimmen. Die AfD kam auf 5,5, die Linke auf 3,9 und der Südschleswigsche Wählerverband auf 2,3%. Wählergruppen erhielten 4,5%.
Freiburgs Oberbürgermeister Salomon ist nach 16 Jahren Amtszeit abgewählt worden. Salomon war das erste grüne Oberhaupt einer deutschen Großstadt. Er unterlag gestern dem parteilosen Sozialwissenschaftler Horn, der von SPD und FDP unterstützt wird. Horn wurde gestern Abend auf einer Wahlparty angegriffen und leicht verletzt. Die Tat hat nach ersten Ermittlungen der Polizei keinen politischen Hintergrund.
Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Dänemark hat das deutsche Nationalteam kaum noch Chancen auf einen Einzug ins Viertelfinale. Mit 0:3 gegen die USA verlor die Mannschaft das dritte Vorrundenspiel in Folge.
Bundestrainer Marco Sturm hatte den Torwart gewechselt. Niklas Treutle feierte sein WM-Debüt. Am 27-jährigen Nürnberger verzweifelten die US-amerikanischen Stars reihenweise. In den ersten 30 Spielminuten parierte Treutle sage und schreibe 19 Schüsse. Der 20. aber war drin. Im 5-gegen-3 Überzahlspiel brachte Kapitän Patrick Kane die USA in Front. Nur 2 Minuten später sorgte Derek Ryan erneut im Powerplay für die Vorentscheidung zugunsten des Favoriten. Im Schlussdrittel ermöglichte ein Fehler von Jonas Müller Alex DeBrincat den Treffer zum 3:0 Endstand. Trotz des überragenden Niklas Treutle bleibt die DEB-Auswahl weiter sieglos.
Wir wollten heute eine Reaktion zeigen und ja, ich glaube, charakterlich kann man der Mannschaft gar nichts vorwerfen, aber ja, dann zu viele Strafzeichen gemacht und zu viele Turnovers und dann viele Chancen zugelassen und dann verliert man gegen eine Mannschaft mit so einer Qualität.
Die deutschen Viertelfinalchancen sind nur noch theoretischer Natur. Am Mittwoch trifft das Team auf WM-Neuling Südkorea.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 8. Mai.
Morgen beschert uns hoher Luftdruck nochmal einen sommerlichen Sonnentag. Zu Beginn der Nacht sind an den Alpen einzelne Schauer und Gewitter unterwegs. Danach funkeln auch dort die Sterne. Morgen gibt's wieder strahlenden Sonnenschein, hier und da auch ein paar Schönwetterwolken. Im Süden sind später ein paar Schauer oder Gewitter möglich. Im Bergischen Land heute Nacht bis 14, im Thüringer Wald um 5 Grad. Bei auflandigem Wind an der Küste morgen zum Teil unter 20, entlang des Rheins nahe 30 Grad. Der Mittwoch beginnt sonnig, später entwickeln sich mancherorts Schauer und Gewitter, die zum Teil heftig sein können. Die gibt's auch am Donnerstag. Am Freitag im Osten und Süden zunächst noch viele Wolken, aber meist trocken, sonst wird es recht freundlich.
Wir melden uns wieder um 22.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Brauchen wir eine neue Russlandpolitik? Ingo Zamperoni im Gespräch mit dem ehemaligen EU-Kommissar Günther Verheugen. Und Ausbruch auf Big Island, wenn der Garten plötzlich Lava speit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.